Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Meine frühere Pressesprecherin hat mir immer gesagt, Frau Baas, egal, was andere sagen oder denken, Sie sind ab jetzt die zweite Frau im Staat. Und ich durfte 2 Tage, also dass es auch vorher nicht rauskommt, mit niemandem sprechen und ich habe nicht mal mit meinem Vater gesprochen. Die Nacht habe ich tatsächlich wachgelegen danach, weil mir dann erst irgendwie in der Nacht klar wurde, was jetzt auf mich zukommt möglicherweise und was ich jetzt eigentlich gemacht habe mit dieser Entscheidung.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Wir berichten aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
Die heutige Folge nehmen wir auf im Reichstagsgebäude. Zu Gast in unserem Podcast ist heute Bärbel Baas. Sie ist Präsidentin des Deutschen Bundestags und damit ist sie die ranghöchste Frau im Staat. In der Rangfolge steht das Amt der Bundestagspräsidentin an 2. Stelle, direkt hinter dem Bundespräsidenten und noch vor dem Kanzler. Bärbel Baas ist 56 Jahre alt, stammt aus dem Ruhrgebiet und ist seit über 30 Jahren SPD-Mitglied. Und sie hat sicher eine der ungewöhnlichsten Biografien in der deutschen Spitzenpolitik. Frau Baas, schön, dass Sie bei uns im Podcast mitmachen.
Ja, freut mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt.
Wir wollen auch gar nicht lange drum herum reden und direkt zu dem zentralen Thema unseres Podcasts kommen, nämlich, was war denn die schwerste Entscheidung in Ihrem politischen Leben?
Das war schon die Entscheidung, dieses Amt anzunehmen, obwohl ich die sehr spontan getroffen habe, als ich darauf angesprochen wurde. Aber die Nacht habe ich tatsächlich wachgelegen danach, weil mir dann erst irgendwie in der Nacht klar wurde, was jetzt auf mich zukommt möglicherweise und was ich jetzt eigentlich gemacht habe mit dieser Entscheidung.
Wollen Sie uns mal mitnehmen in dem Moment, wie das war? Wer hat Sie gefragt? Was war es für ein Tag, in dem diese Situation, in die diese Frage gefallen ist?
Also da werde ich mich, glaube ich, immer dran erinnern. Es war der 18. Oktober. Die Konstituierung war am 26. Oktober. Und wir saßen mit dem Geschäftsführenden Fraktionsvorstand abends zusammen beim Essen. Und alle waren irgendwann weg. Und dann sagte mir der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, du bleibst jetzt nochmal hier. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gesagt, irgendwas gemacht. Und dann hat er einfach kurz gesagt, ja Bärbel, du weißt das Amt der Bundestagspräsidentin, wir haben das Vorschlagsrecht und ich möchte, dass du das machst. Und dann habe ich sofort ja gesagt. Und dann war die erste Reaktion von Rolf Mützenich, oh, ich dachte, es braucht länger. Aber ich habe wirklich total spontan ja gesagt.
Direkt im Gespräch?
Direkt. Und dann die Nacht habe ich allerdings wachgelegen.
Und was waren Ihre Gedanken in der Nacht?
Wirklich alles so, was kommt jetzt auf dich zu? Was wird sich in deinem Leben verändern? Was für Aufgaben musst du jetzt erledigen? Wirst du überhaupt gewählt? Das stand ja alles noch im Raum. Das war ja alles noch nicht klar. Und ich durfte vor allen Dingen 2 Tage nicht sprechen. Weil erst am Mittwoch drauf nochmal die Sitzung des Fraktionsvorstandes war, in einer Videoschalte morgens. Und erst dann ging es auch an die Presse. Und ich durfte 2 Tage, also dass es auch vorher nicht rauskommt, 2 Tage nichts sagen, mit niemandem sprechen. Und ich habe nicht mal mit meinem Vater gesprochen. So ernst habe ich das genommen.
Sie haben sich wirklich dran gehalten?
Ich habe mich wirklich dran gehalten, ja.
Mit niemandem, keine engste Freundin, kein
Verwandter.
Nein.
Machen Sie solche Sachen immer mit sich selber aus oder beraten Sie sich auch gerne vor schweren Entscheidungen?
Also meistens mache ich es wirklich mit mir selber aus. Mhm. Bin ich aber so im Laufe meines Lebens, habe ich immer viele Dinge so mit mir selbst ausgemacht. Also schon eigentlich dran gewöhnt. Und deswegen, klar, in politischen Dingen berät man sich mit Kolleginnen und Kollegen oder als ich Gesundheitspolitik gemacht habe, natürlich mit den Fachkolleginnen und Kollegen. Aber so persönliche Dinge mache ich meistens mit mir selber aus.
Ihr Mann war im Jahr vor der Entscheidung gestorben. Ihr Mann war ein politischer Profi. Er war 27 Jahre älter als Sie, Siegfried Ambrosius. Und er war über Jahrzehnte SPD-Geschäftsführer in Duisburg. Wie ging das für Sie damals zusammen? Sie haben im Zusammenhang auch davon gesprochen, das sei Ironie des Schicksals gewesen, der Tod des Mannes und dann das Amt, das kam. Wie darf man das verstehen?
Ja, das war so, weil er war schon an Parkinson erkrankt und hätte er noch gelebt, hätte ich dieses Amt nicht angenommen, hätte ich Nein gesagt, mhm. weil es ihm einfach schon gesundheitlich nicht gut ging. Und ich auch überlegt hatte, überhaupt aufzuhören.
Ganz mit der Politik aufzuhören?
Ja, auch als Bundestagsabgeordneter gar nicht mehr zu kandidieren. Und dann, das war dann so eine Entscheidung, deswegen sage ich immer, eine Ironie des Schicksals. Traurig, dass er das alles nicht mehr miterleben kann, weil er es sicherlich auch toll gefunden hätte, so ein wichtiges Amt dann auch zu haben. Aber auf der anderen Seite war es wirklich so, ich hätte das Amt dann nicht angenommen, weil ich genau wusste, ich brauche Zeit für ihn. Ihm wird es ja auch nicht besser gehen mit der Diagnose Parkinson und von daher war das wirklich so ein Spruch, also es oder wie man das heute mal so sagt, da geht irgendwo eine Tür zu und eine neue geht dann irgendwie später auf. Ja, und deshalb habe ich das dann auch angenommen, weil erstens fällt es einem auch immer noch leichter, wenn man keine Familie hat, muss man ja auch heute sagen. Politik und Familie ist ja auch nicht immer so einfach zu vereinbaren. Und insofern hatte ich dann einfach auch die Zeit und habe gesagt, ich muss jetzt auch niemanden fragen, ich muss keine Rücksicht nehmen und deshalb nehme ich das Amt an. Aber das war schon auch ein harter Einschnitt. Ja.
Was wäre der Rat Ihres Mannes gewesen? Hätten Sie ihn fragen können?
Ja, vor allen Dingen, ich hätte ihm das gar nicht erzählt, weil er hätte immer gesagt, mach das auf jeden Fall, nimm keine Rücksicht auf mich, aber ich hätte es gemacht. Also deshalb habe ich jetzt vielleicht irgendwann später mal erzählt, dass man mich gefragt hätte. Ich hätte es ihm nicht gesagt.
Erinnern Sie sich noch, was der allererste Gedanke war? Was war Ihre ursprüngliche Vorstellung, wie Ihre politische Karriere weitergeht zu dem Zeitpunkt? Und was war denn Ihr Gedanke, als diese Frage kam, der allererste?
Also nach der Wahl war es ja so, wir wussten ja noch nicht, ob es eine Koalition gibt oder nicht. Wir wussten, wir waren jetzt die stärkste Fraktion und wir werden den Kanzler stellen. Und wie gesagt, ich war ja parlamentarische Geschäftsführerin 6 Jahre und dann war ich knapp 2 Jahre stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und ich habe meinen Weg eigentlich in der Fraktion gesehen, also entweder vielleicht sogar erste PGF oder Fraktionsvorsitz. Also ich habe mich gar nicht so auf einer anderen Ebene gesehen.
Parlamentarische Geschäftsführerin.
War ich vorher 6 Jahre und das hat mir übrigens sehr geholfen für dieses Amt, das ich jetzt ausübe, weil man da einfach schon hinter den Kulissen viel managt. Aber deshalb habe ich meinen Weg gar nicht so in einem Regierungsamt oder so gesehen, sondern ich habe schon immer gerne auch Fraktionsarbeit gemacht und meinen Weg habe ich eher da gesehen. Und deswegen habe ich an dieses Amt gar nicht gedacht, als die Diskussion hochkam, es soll jetzt doch eine Frau werden nach so vielen Jahren, nach Rita Süssmuth, waren ja schon wieder 23 Jahre ins Land gegangen, habe ich immer gesagt, ja, das ist eine super Idee, aber ich habe nie an mich gedacht für dieses Amt. Also insofern war ich da doch sehr überrascht, dass Rolf Mütze nicht an mich gedacht hat. Aber wahrscheinlich auch wegen meiner Erfahrung als parlamentarische Geschäftsführerin, weil man dann schon das Innenleben dieses Hauses gut kennenlernt.
Eine Voraussetzung dafür, dass Sie so spontan Ja sagen konnten, war ein Kinobesuch.
Das stimmt.
Was für einen Film haben Sie gesehen?
Kurz nach der Wahl habe ich ein paar Tage Urlaub gemacht bei der Kollegin Kerstin Tack in Hannover. Die hat nicht mehr kandidiert und wir wollten einfach nochmal paar Tage Luft schnappen, bevor es hier losgeht, so richtig nach der Wahl mit Konstituierung und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich den Film Die Unbeugsamen geschaut. Mhm. Und nach dem Film haben wir noch zusammengesessen, ein Glas Wein getrunken und hat sie gesagt, egal was auf dich zukommt, was du machen sollst, du sagst auf jeden Fall nicht nein.
Ich glaube, man muss jetzt kurz erklären, was dieser Film ist. Das ist ein Dokumentarfilm, bei dem mehrere Bundestagsabgeordnete Frauen im Bonner Parlamentsbetrieb begleitet werden oder in der Rückschau darüber berichten, was sie erlebt haben in den Jahrzehnten der Bonner Republik. Und was sie erlebt haben, ist Anfeindung, Sexismus, Widerstand, Pöbeleien, Übergriffigkeit, auch wirklich, also Es ist relativ hart mit anzusehen, was den Frauen damals passiert ist. Was hat das in ihnen ausgelöst, diese massive Diskriminierung und Anfeindungen, Feindlichkeit?
Also zum einen, dass man merkt, solche Dinge gibt's heute auch noch. Also das war die eine Analyse, und auf der anderen aber war es ja auch die starken Frauen, die politisch was durchgesetzt haben. Das war ja in dem Film auch so. Deswegen den kann ich auch nur empfehlen, wenn ich den Werbeblock hier mal machen kann, sich den Film nochmal anzuschauen. Weil da ging es ja auch so ein bisschen um Zeitgeschichte, welche Themen damals relevant waren. Und ich habe einfach in diesem Film auch so viele starke Frauen gesehen, die sich trotz dieser Anfeindung, trotz dieser Diskriminierung oder dass man über sie gelacht hat zum Teil, wenn sie am Rednerpult standen, trotzdem ihre Themen und ihre Dinge durchgesetzt haben oder zumindest versucht haben zu erkämpfen. Und das fand ich so spannend an diesem Film. Und wie gesagt, nach dem Film war einfach so, weil Frauen sich ja oft hinterfragen, wenn sie irgendwelche Positionen vorgeschlagen bekommen, dann denkt man immer selbst drüber nach, bin ich dem gewachsen, will ich das, ist das nicht zu viel Aufwand, passt das mit der Familie, das sind ja also Fragen, die man hat. Und da sagte Kerstin Tage an, du fragst jetzt gar nicht. Wenn du was angeboten kriegst, dann sagst du jetzt nicht nein.
Welche Selbstzweifel hatten Sie denn? Hatten Sie welche?
Also in dem Moment dann nicht, weil ich habe mir einfach an diesen Abend erinnert, deswegen habe ich so spontan ja gesagt. Aber natürlich ist das bei mir im Laufe meines Lebens oder meines Berufslebens immer so gewesen, dass man mal bei jedem Amt, was man annimmt, dass man erstmal kurz drüber nachdenkt, schaffe ich das, bringe ich da genug für mit, kann ich auch scheitern? Also solche Überlegungen hatte man immer.
Und
also ich jedenfalls.
Beim Amt der Bundestagspräsidentin, was waren die Sachen, bei denen Sie sagten, oh, bin ich dem gewachsen? Was hat Sie da am meisten umgetrieben?
Das waren die ganzen diplomatischen Dinge, also Auslandsreisen, denn ich bin auch als Abgeordnete ganz selten gereist. Ich habe quasi immer Gesundheitspolitik gemacht, war nie unterwegs und auf diesem diplomatischen Parkett hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Und dann war ja der Kriegsausbruch in der Ukraine und ich bin dann am 8. Mai auf einmal in ein Kriegsgebiet gefahren. Das habe ich noch nie gemacht. Da habe ich schon mit gemischten Gefühlen diese Besuche, die ersten gemacht. Aber ich muss immer sagen, ich bin so gut vorbereitet hier von diesem Haus, von der Bundestagsverwaltung. Man wird so gut gebrieft auch, was die Gäste angeht, was das Land angeht und so weiter. Klar muss man dann auch viel lesen, sich einlesen. Aber das war so etwas, da hatte ich echt Respekt vor, weil ich das bisher so nie gemacht habe. Und ich wollte als Ruhrgebietsschnauze auch nicht einen Krieg auslösen, wenn ich irgendwo unterwegs bin.
Sie haben gerade gesagt, dass Ihnen manches doch bekannt vorkam aus dem Film, den Sie gesehen haben, und manches auch heute noch so ist. Was ist heute noch so?
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ja, also so sexistische Sprüche bekommt man immer noch zu hören. Also wir rügen das ja auch in der Sitzungsleitung, wenn wir das hören. Wenn insbesondere junge Frauen am Rednerpult stehen, solche Dinge erlebt man heute leider immer noch. Oder dass plötzlich, wenn man in einer Versammlung ist, eine Frau redet, wird das Gemurmel lauter. Also Männer unterhalten sich dann wieder miteinander. Also man hört auch nicht immer zu. Das gibt's heute noch. Also
wie oft würden Sie sagen, müssen Sie da eingreifen?
Das ist schon oft, dass wir das machen müssen in der Sitzungsleitung. Also wenn wir es hören, es gibt aber auch Erzählungen, es sind Dinge, die wir dann so in der Sitzungsleitung im Plenarsaal nicht hören, aber die trotzdem auf den Fluren oder so stattfinden. Das können wir da nicht rügen, da können wir nur immer appellieren, dass die Fraktionen sich anständig benehmen hier im Hause, alle miteinander und respektvoll miteinander umgehen. Aber wenn wir es in der Sitzungsleitung hören, und das kommt schon häufiger vor.
Dass, und was sind das dann für Sätze, die dann fallen?
Also schon allein, wir haben ja auch junge Kollegen, die vielleicht ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben, die aber hier im Abgeordnetenhaus, dann kommen immer die Rufe auch, mach du erstmal eine Ausbildung zu Ende, du hast ja nichts gelernt. Ne, wie siehst du eigentlich heute wieder aus? Da geht's auch ins Persönliche. Also solche Sprüche fallen schon.
Und Frauen werden da häufiger?
Insbesondere, ja. Insbesondere junge Frauen, die vielleicht auch einen Abschluss noch nicht gemacht haben. Da geht's aufs Äußerliche, aber meistens auch in die persönliche Entwicklung, dass man versucht, den Abgeordneten oder die Abgeordnete, die am Rednerpult steht, zu diskreditieren, indem man ihr vorwirft, sie hat keinen Abschluss gemacht.
Und kommen solche Zwischenrufe aus allen Parteien?
Naja, überwiegend auch von der rechten Seite des Parlaments. Also von mir aus gesehen, wenn ich oben sitze.
Und haben Sie das Gefühl, auch also diese Art von Sexismus oder dieses sich ja angehen im Bundestag, ist es stärker geworden in den letzten Jahren? Oder wie nehmen Sie das wahr?
Also schon auch die Angriffe, die ins Persönliche gehen. Wir haben ja schon fast einen Rekord, dass wir in dieser Legislatur sehr viele Ordnungsrufe verhängen mussten, auch zum Teil schon Ordnungsgeld, das hatten wir viele Jahre nicht. Und die Sprache hat sich tatsächlich, ist aggressiver geworden, das merkt man schon. Ich meine, früher hat es auch, ich weiß, die Erzählungen mit Vena und so weiter, auch harte Debatten gegeben. Aber ich stelle einfach fest, so in den letzten Jahren, ich bin jetzt seit 2009 dabei, dass sich die Sprache seit 2017 schon verändert hat. Sie ist aggressiver geworden, sie ist diskriminierender geworden gegenüber den Abgeordneten selbst. Und das ist, glaube ich, schon ein starker Unterschied zu früheren Jahren.
Was glauben Sie, ist die Motivation der Leute, die wirklich im Bundestag, wo man ja Respekt vor dem Amt, Respekt vor der Institution, vor dem Willen der Wählerinnen und Wähler haben sollte, dass man so aus der Rolle fällt, um sich so zu geben?
Das muss sich jeder selbst hinterfragen, der das tut. Aber es geht natürlich darum, zum einen, und das ist, glaube ich, die Besonderheit, man hat ja auch immer mal so Verfassungsfeinde von außen gehabt, die dieses Parlament, die Abgeordneten, die Politik verächtlich machen. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es eben auch Menschen im Haus gibt, die aus dem Inneren heraus Abgeordnete verächtlich machen, das Parlament verächtlich machen, so wie es arbeitet, das System in Frage stellen, so will ich es mal ausdrücken. Also man versucht auch immer die Sprache so ein Stück weit, was ist noch sagbar, zu verschieben bis zum Ordnungsruf. Also es ist immer so ein Austesten auch, bis an die Grenze zu gehen. Und wir merken ja auch mittlerweile draußen bei Wahlkämpfen, dass die Angriffe auf Ehrenamtler, auf Menschen mit Uniform, auf Politik zunehmen, auch körperliche Angriffe. Also mit Sprache fängt es immer an, die aggressiv wird. Und es gibt dann immer Menschen, die dann irgendwie sagen, das reicht mir nicht nur darüber zu reden, sondern auch zur Tat schreiten. Also aus Worte werden Taten, an dem Spruch ist was dran. Und deswegen achten wir hier im Haus eigentlich in der Sitzungsleitung darauf, dass wir hier immer noch respektvoll miteinander umgehen und auch ein gutes Beispiel abgeben für die Bürgerinnen und Bürger, die uns zuhören. Das gelingt uns aber nicht immer.
Haben Sie schon mal selber öffentlich die Fassung verloren?
Nee, glaub nicht.
Ich würde nochmal auf das Thema von vorhin zurückkommen, wie sich der Tonfall verändert hat. Und auch, es passt dazu, dass Sie jetzt mehr auch im Rampenlicht stehen, eine größere Bekanntheit bekommen haben durch das Amt. Ich hatte den Eindruck, in der Vorbereitung, dass Sie sich an den Hass, der Ihnen teilweise entgegenschlägt, noch nicht ganz gewöhnt haben. Also ich habe das Zitat gelesen, ich kann diese kotzenden Emojis nicht mehr sehen.
Ja, das ist aber überwiegend in Social Media, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke da schon auch nicht mehr wirklich so rein in die Kommentare, aber egal, was man postet, ob man schöne Sommerferien wünscht, dann, weiß ich nicht, eine Batterie von vielleicht auch Bots, ich habe keine Ahnung, die da runter dann Gott weiß was schreiben. Und das finde ich, da kann ich mich wirklich nicht dran gewöhnen, weil ich immer denke, was soll das? Also ich wünsche jetzt irgendwie den Leuten in Nordrhein-Westfalen schöne Ferien und dann wird da alles, wenn ich das jetzt mal so hier sagen darf, abgekotzt. Alles, was einem so umtreibt. Und dann denke ich immer, was geht in euch vor? Aber ansonsten muss ich sagen...
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen?
Man sagt ja immer, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir zeigen unsere Stärke, aber es bleibt schon nicht, also wenn man es liest, das macht schon was mit einem, bleibt nicht alles so.
Was würden Sie sagen, macht das mit einem?
Wie soll ich das beschreiben? Das ist so, also mich beschäftigt einfach, was mit den Leuten los ist, also wo kommt das her, warum sind die Menschen so aggressiv geworden, also ich drücke das immer so ein bisschen natürlich auch mit der Pandemiezeit aus, wo natürlich auch Politik Entscheidungen getroffen hat, die sehr ins persönliche Leben eingegriffen haben, dass dadurch vielleicht auch die Wut auf Politik so groß geworden ist oder auf diese Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, die ja wirklich, es hat ja die Gesellschaft gespalten, es ging ja bis in Familien, ob man sich impfen lässt oder nicht und wie Leute behandelt wurden, die sich nicht impfen lassen wollten und so weiter. Das war ja richtig aggressiv. Und das ist scheinbar hängen geblieben. Und das stört mich eigentlich. Also mir persönlich, ich lasse das nicht so nah an mich ran, obwohl ich es ja lese. Aber ich frage mich eher, was können wir als Politik auch tun, um das wieder zu verändern? Aber das ist eher das, was mich beschäftigt, dass diese Aggressivität und auch die Übergriffe im Wahlkampf, den wir im Europawahlkampf gesehen haben, das macht mir schon zu schaffen.
Menschen in Führungspositionen kommen oft aus Familien, in denen es ganz natürlich ist, Führungspositionen einzunehmen. Das ist bei Ihnen anders. Sie haben 5 Geschwister, haben die Schule mit Hauptschulabschluss verlassen. Ihr Vater war Busfahrer, die Mutter Hausfrau. Wie darf man sich Ihre Kindheit im Ruhrgebiet vorstellen?
Also da ich die Zweitälteste war, musste ich ja schon eine Führungsrolle einnehmen für 4 jüngere Geschwister. Also da fing es schon an. Nein, aber wir waren wirklich als Kinder viel unterwegs. Also die Wohnung war klein, das heißt, man war draußen, wie das früher so zu meiner Zeit war. Man hatte halt auf der draußen gespielt. Man hat Fußball gespielt auf dem Bolzplatz. So kann man sich die Kindheit vorstellen.
Wie haben Sie konkret gewohnt? Also auf wie viel Zimmer haben diese 6 Kinder geschlafen?
Ja, wir hatten Gott sei Dank eine Wohnung, da waren irgendwie so 2 Kinderzimmer, da stand ein Doppelstockbett, weil wir hatten es gut aufgeteilt, 3 Jungs, 3 Mädchen und ein einzelnes und dazwischen ein schmaler Gang, da war nichts mit im Kinderzimmer spielen, da musste man halt raus.
Würden Sie sagen, Sie waren arm?
Ja, würde ich schon sagen, also es war immer knapp. Es hat irgendwie nie gereicht für das, was man sich so vorgenommen hat. Urlaub kenne ich nicht, hat es nie gegeben. Vielleicht mal eine Fahrt Phantasialand, muss man aber noch einen finden, der einen mitnimmt, weil mit 6 Kindern ein Auto reicht nicht. Dann wurde der Kartoffelsalat und Bockwürstchen mitgenommen, das war's.
Gab es da den einen Moment, wo Sie dachten, ich muss da raus?
Ja, ich habe relativ früh ja dann eine Ausbildung gemacht, auch mit 16, bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Also ich war schon immer so, dass ich sage, ich will mein eigenes Geld verdienen. Ich will irgendwie nicht abhängig sein. Das war so die Motivation. Einfach dann, also ich habe jetzt keine schlechte Kindheit gehabt, das will ich gar nicht sagen, aber es war, wie gesagt, immer knapp. Und mein Ziel war immer so, auf eigenen Füßen zu stehen, eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen, eine eigene Wohnung zu haben. Das war so ganz normale Ziele, die man so hat.
Gab es auch den Moment, wo Sie spürten, es kann noch für ganz andere Dinge reichen als für die Duisburger Verkehrsgesellschaft?
Also ich habe es nie geplant. Das hat sich immer irgendwie ergeben. Mhm. Also ich bin ja dann durch Zufall in die Betriebskrankenkasse der DVG gekommen. Bin ich versetzt worden, ohne die Ausbildung zu haben. Und dann hatte ich damals einen Chef der Krankenkasse, der gesagt hat, also er würde mir, wenn ich jetzt hier schon arbeite, auch empfehlen, die Ausbildung nochmal nachzuholen. Da habe ich ja nochmal eine Ausbildung gemacht als Sozialversicherungsfachangestellte. Dann nochmal den Krankenkassenbetriebswirt. Also ich war eher so auf dem Weg. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, mache ich jetzt Politik oder mache ich in der Krankenkasse weiter? Ich war stellvertretender Vorstand. Also es hätte auch jetzt in der Krankenkasse weitergehen können. Deswegen, ich habe das eigentlich, es waren immer auf so Zufälle oder aber auch Chancen, die mir geboten wurden, die ich dann einfach angenommen habe, ohne vorher groß drüber nachzudenken.
Kämpfen Politikerinnen, die aus kleinen Verhältnissen kommen, härter als andere?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Kampf ist hier sowieso hart, hier um die paar Positionen, die man hier so hat. Mhm. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei mich hat er geprägt, dass ich... Also mir ist es nicht in den Schoß gefallen und immer wenn ich eine Chance bekommen habe, habe ich die einfach ergriffen. Also ohne zu ahnen, kann ich das, will ich das, schaffe ich das, kann ich die zweite Ausbildung, schaffe ich die überhaupt? Die ganzen Gesetzbücher, Sozialgesetzbuch 1 bis, weiß ich nicht, 11, Pflege kam ja noch dazu. Oder noch ein Studium draufzusetzen, dann in der Weiterbildung. Ich habe das einfach immer gemacht.
Viele Leute aus Aufsteigerbiografien oder aus Zuwandererfamilien haben dieses sogenannte Imposter-Syndrome, also dass sie dann aufgestiegen sind, aber immer noch dieses Gefühl haben, kann ich das überhaupt, passe ich hier rein zwischen den ganzen Leuten mit Doktortitel aus Mittelstands-, Oberschichtsfamilien etc. Hatten Sie das auch?
Also es gab zumindest Leute, die, glaube ich, mir, als ich jetzt im Amt war, so begegnet sind. Ne? Also das lag jetzt eher nicht an mir, sondern eher das umgekehrt. Leute den Eindruck hatten, die gehört hier nicht hin. Also wie kommt die hier eigentlich hin mit der Ausbildung, mit dem Weg? Also es gab schon so hier, also ich sag mal hier so in dem Berliner Umfeld schon Leute, die mich kritisch beobachtet haben. So, kann die das überhaupt? Die großen Fußstapfen nach Lammert, Schäuble. Na, und wenn man dann die
Dieter sieht,
das will ich jetzt nicht wiedergeben, aber es hat es hier gegeben.
Im Haus aber, also von Kolleginnen und Kollegen.
Also eher aus dem Journalistenbereich, also von ihren Kolleginnen und Kollegen, war das so eine Wahrnehmung. Es hat sich Gott sei Dank ja geändert, aber es war schon am Anfang so.
Wir haben auch ein Mittelschichtsproblem im Journalismus.
Vielleicht. Nein, es war ja, also die anderen haben es alle positiv gesehen, einfach weil es mal was anderes war. Aber es, man kriegt schon manchmal das Gefühl, so nach dem Motto, weiß nicht, wie ist die hier hingekommen, ne? Aber ich persönlich muss sagen, mir hat immer geholfen.
Was hat das mit Ihnen gemacht, wenn Sie sowas dann gelesen oder gehört haben?
Ja, mir hat immer geholfen, es hat mir jemand gesagt, meine frühere Pressesprecherin hat mir immer gesagt, Frau Baas, egal, was andere sagen oder denken, Sie sind ab jetzt die zweite Frau im Staat. So, und das ist schon irgendwie, das flößt einem schon Selbstbewusstsein ein und dann am Ende dann...
Sagen Sie sich das dann so selbst manchmal?
Ja.
Ich bin die zweite Frau im Staat?
Ja, so will ich es nicht sagen, aber es gibt ja auch...
Morgens
im
Spiegel?
Nee, um Gottes Willen. Morgens bin ich froh, wenn ich erstmal einen Kaffee habe. Nee, aber es gibt ja diesen Spruch, alle kochen nur mit Wasser und ich bin jetzt auch schon lange dabei, das ist so. Na, also, dass alle ihre Stärken und Schwächen haben und ich habe auch meine Stärken und Schwächen. Aber es ist schon so, wenn man irgendwo einen Auftritt hat, wo man auch selber aufgeregt ist, ich sag mal, eine wichtige Gedenkstunde oder als ich in Israel war, da ist auch, kann jedes Wort wird da auf die Goldwaage gelegt. Sondern dass man, da macht man sich schon, muss man sich schon mal ab und zu selbst stark machen, mal die Schultern rausdrücken und insofern helfen mir dann immer so kleine Beispiele, wo ich dann einfach sage, ja, das ist jetzt meine Aufgabe, du bist ja die zweite Frau im Staat, du musst Deutschland vertreten und Augen zu und durch.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Sie haben ja selber gesagt, Sie würden sagen, Ihre Familie war arm. Jetzt verdienen Sie heute, und Sie sind da ja sehr transparent und veröffentlichen auch Ihre Steuererklärung auf der Website. Allein Ihr Abgeordnetengehalt betrug im vergangenen Jahr rund 22.000 Euro im Monat. Was macht dieses ganze Geld mit Ihnen, das Sie jetzt besitzen?
Im Moment nichts. Also es beruhigt einen, sagen wir mal so. Vor allen Dingen, wenn man Zeiten kennt, wo man nicht so viel hatte. Ist auf jeden Fall beruhigend. Auf der anderen Seite hat sich bei mir nicht viel. Ich wohne immer noch zur Miete. Also bin, glaube ich, nach wie vor recht bodenständig unterwegs.
Sie haben sich nie was gekauft?
Ja, schon vor dem Abend habe ich mir eine Harley Davidson gekauft. Das gebe ich offen zu. Aber das hat jetzt nicht an dem Geld gelegen. Das hatte ich mir vorher schon angespart.
Was kostet so eine Harley?
Na, ich glaube, die hat jetzt so um die 20.000 gekostet, ja.
Fahren Sie die noch?
Ja, ich habe wenig Zeit im Moment, denn ich habe die gekauft, das war so im Wahlkampf im letzten, habe ich gedacht, ich habe ja jetzt demnächst wieder mehr Zeit und dann war es das. Als ich die Entscheidung getroffen habe, Präsidentin zu werden, hatte ich nicht mehr so viele Zeit.
Und stimmt das, dass Ihre Berliner Wohnung nur 42 Quadratmeter hat und damit kleiner ist als Ihr Büro hier im Bundestag?
Ja, das stimmt. Das Büro ist wesentlich größer.
Warum?
Ja, da wohne ich seit 2009. Ich habe einfach keine Lust umzuziehen. Also ich wohne hier in dieser Schlange, wo ja viele Abgeordnete wohnen. Genau. Da bin ich seit 2009, als ich hier Abgeordnete war, habe ich die Wohnung von einem Kollegen aus Oberhausen übernommen, der nicht mehr kandidiert hat. Und seitdem wohne ich da.
Vielleicht muss man das kurz erklären für die Leute, die Berlin nicht so gut kennen. Direkt an der Spree ist ein riesen Häuserkomplex in Form einer sich schlängelnden Schlange, das gebaut worden ist für Bundestagsabgeordnete.
Genau.
In das aber tatsächlich gar nicht so viele einziehen wollten, aber Sie schon.
Ich schon, ja. Ich fand's, man ist direkt nah hier am Regierungsviertel. Man kann fußläufig schön hier rüberlaufen, insbesondere im Sommer, schön an der Spree lang. Also mir hat's immer gefallen und deswegen wohne ich da immer noch.
Aber das heißt, also ich meine, so teuer war die Harley dann ja auch nicht. Das heißt, Ihr ganzes Geld heute liegt einfach auf dem Konto und wartet darauf.
Wartet darauf, dass ich mal Zeit habe, es auszugeben, ja.
Im Amt ist Ihnen wichtig, anders zu reden, als man es von Politikern kennt. Das merkt man.
Wenn Sie das sagen, ja. Also ich versuche zumindest auf meine Sprache zu achten. Also, dass sie einfach ist. Jetzt nicht zu einfach, weil die Menschen sind ja auch nicht dumm, sondern es geht immer, das habe ich im Berufsleben gelernt, zielorientierte Ansprache. Also ich weiß schon, ob ich jetzt vor Professoren oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rede oder ob ich jetzt vor einer Schulklasse mit 14-, 15-Jährigen stehe. Insofern habe ich mir das schon so, auch dieses Behördendeutsch, als ich in der Krankenkasse gearbeitet habe, den Leuten immer versucht, mit einfachen Worten zu erklären, warum das jetzt abgelehnt wird, die Leistung, oder warum wir sie genehmigen oder nur in Teilen, so dass die Leute das verstehen. Und das habe ich einfach jetzt auch in die Politik mitgenommen und damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Sie haben keine Schäuble- und Lammert-Reden gelesen, studiert, bevor Sie angefangen haben?
Nein, jeder ist ja auch anders. Also die beiden haben es toll gemacht, gar keine Frage. Und ich bin halt ein anderer Mensch, habe einen anderen Ansatz oder ich habe eine andere Sprache. Meine Reden sind halt andere. Aber ich habe die auch immer gerne gelesen. Ich habe ja auch Lammert lange erlebt, auch Schäuble selbst erlebt. Ich war ja hier als Abgeordnete. Also es sind schon, klar, kluge Köpfe, die eben auf ihre Art ihre Reden gehalten haben. Bei mir ist es halt ein bisschen anders.
Was ist die wichtigste Fähigkeit, die man im Amt der Bundestagspräsidentin braucht?
Nerven aus Stahl braucht man.
Für welche Momente?
Für die Sitzungsleitung. Man muss ja auch die Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss seine Neutralität bewahren. Also ich darf jetzt nicht irgendwen eine Fraktion besser oder schlechter behandeln. Und meistens trifft es meine SPD-Fraktion, weil ich nicht auch nur annähernd den Eindruck erwecken will, dass ich sie besser behandle. Dann erwischt sie meistens schlimmer als andere. Die eigene Fraktion. Also starke Nerven braucht man. Empathie braucht man auch, weil hier passieren so viele Sachen einfach, sowohl bei Mitarbeitenden in der Verwaltung, aber auch unter Abgeordneten. Hier, sag mal, passiert viel Menschliches. Nichts ist einem hier fremd. Und dann wird man als Präsidentin auch oft angesprochen, nicht nur dienstlich, das geht es auch manchmal um private Dinge. Also viel Empathie mitzubringen.
Was für
die Menschen.
Momente werden da mit ihm besprochen?
Ja, das will ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber es gibt Leute, die, sag mal, schwer erkrankt sind, die eine längere Zeit ausfallen. Manche machen es ja auch öffentlich, wenn sie eine Krebserkrankung haben.
Oder Burnout.
Manche eben nicht. All diese Dinge passieren oder es verstirbt jemand in der Familie und es nimmt die Leute mit, übrigens auch bei den Beschäftigten hier in der Verwaltung. Und da ist man als Chefin der Verwaltung, aber eben auch als eine, die hier für die Abgeordneten zuständig ist, also beide Seiten. Ich habe natürlich auch eine große Verwaltung zu führen mit 3.100 Beschäftigten. Habe ich Gott sei Dank einen Direktor, der mir dabei hilft, aber das ist schon so, da kommt viel, viel auch Persönliches manchmal. Neben dem, was man so organisieren muss. Und das ist immer ganz gut, wenn man dann zumindest eine Empathie mitbringt, sich in eine bestimmte Situation reinversetzen kann, nach Lösungen sucht, dann so, dass alle damit dann auch gut zurechtkommen.
Und weil Sie gerade gesagt haben, Nerven aus Stahl, erinnern Sie sich an die Bundestagsdebatte, in der Sie am meisten mit der Fassung gerungen haben?
Also ich sag mal, die erste Situation, da war ich, das ist eine der ersten Sitzungen gewesen, hat, glaube ich, der Kanzler eine Regierungserklärung gehalten, ganz am Anfang. Und dann hat die AfD-Fraktion ja Schilder hochgehalten. Das war so die erste schwierige Situation, wo ich sofort irgendwie spontan reagieren musste.
Was stand auf den Schildern?
Ich überlege gerade, weiß ich gar nicht mehr. Es hatte irgendwas mit der Pandemie noch zu tun. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drauf stand. Jedenfalls ist das verboten, Schilder einheitlich hochzuhalten. Und das war eigentlich der schwerste Moment, weil ich jetzt nicht wusste, wenn ich sage, runter damit, ob die das machen, wie die reagieren, muss ich die nachher aus dem Saal holen lassen mit der Polizei, die wir ja hier im Hause haben, oder kriege ich das selber in den Griff? Also das war so der erste Moment. Und das war so auch so eine Nagelprobe, die hat gut funktioniert. Die haben dann auch.
Was haben Sie denn gemacht?
Ich habe gesagt, die sollen jetzt sofort die Schilder runternehmen. Sie wissen genau, was verboten ist. Und dann habe ich alles durcheinander gemischt, habe gesagt, sonst werde ich sie aus dem Saal verweisen und die ganze Fraktion kriegt noch ein Ordnungsgeld. Kann man eigentlich gar nicht so machen, aber haben wir einfach so behauptet. Und insofern hat das gut funktioniert. Und insofern haben sie dann auch sofort die Schilder runtergenommen und dann war die Situation geklärt.
Was war Ihre schwerste Entscheidung, seit Sie im Amt sind?
Das ist jetzt aber auch eine spannende Frage. Die schwerste Entscheidung, seit ich hier im Amt bin. Es sind eigentlich keine Entscheidungen gewesen, sondern eher Besuche, die richtig schwierig, also in der Ukraine, weil ich wirklich noch nie, auch das Gespräch vorher mit den Sicherheitsleuten, mit den Mitarbeitern, die mitgefahren sind, denen ich freigestellt habe, ob sie mir, weil wir sind in ein Kriegsgebiet gefahren. Ich wusste nicht, ob uns irgendwie die Raketen um die Ohren fliegen.
Hatten Sie Angst?
Ja, also ich war ja 10 Stunden in dem Zug von Polen in die Ukraine und ich habe nicht geschlafen die Nacht. Also ich habe da auch so auf der Pritsche gelegen und weil auf jedes Geräusch gehört, also das muss ich schon sagen. Und dann, als ich dann vor Ort war und dann in Butscha und Irpin dann diese Weste anbekommen habe, die ja richtig schwer ist, 50 Kilo, also da wird einem schon anders. Und wenn dann man mit dem Arzt dann im Zug ein Gespräch hat, der sagt, Frau Baas, wenn ich Sie irgendwann mal über die Schulter schmeiße, dann will ich das nicht diskutieren. Dann weiß man, es ist doch ernst. Und wie gesagt, den Mitarbeitern habe ich das überlassen, mitzufahren, weil wenn was passiert, möchte ich auch nicht verantwortlich sein, wenn am Ende ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nachher Schaden erleiden muss. Und ja, das war schon eine schwere Entscheidung, überhaupt hinzufahren. Ich hatte ja eine Einladung des Parlamentspräsidenten und es gab ja hier in Deutschland eine Diskussion, dass der Kanzler nicht fahren wollte angeblich. Ich meine, er ist ja dann auch, ich war dann die Erste und insofern war das schon eine hohe Verantwortung, weil ich auch nicht wusste, wie ich da empfangen werde. Also die Entscheidung zu treffen, in ein Kriegsgebiet zu fahren und als Erste diesen Besuch zu machen, die war nicht leicht. Also da würde ich schon sagen, das war eine schwere Entscheidung. Ja.
Gab es da auch richtig kritische Momente, als Sie da waren?
Nee, gar nicht. Und das war das Überraschende, weil ich wusste ja, ich bin mit gemischten Gefühlen hin, weil wir hatten hier so eine innenpolitische Debatte, Deutschland würde zu wenig tun. Und ich wusste jetzt nicht, wie die mich da vor Ort empfangen. Und das Schöne war, ich hatte mit dem Parlamentspräsidenten zwei, dreimal vorher telefoniert vor dem Besuch und dann stieg ich aus dem Auto und dann der erste Satz, der er sagte, war, darf ich Sie umarmen? Also insofern war... habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich gedacht, ich habe eher gedacht, jetzt komm kritisch, warum kriegen wir nicht dieses und jenes an Waffen, an Material, an Hilfe, sondern das war das Erste, darf ich Sie umarmen. Und dann war das Eis gebrochen, ehrlicherweise. Und dann war der Besuch auch, ich habe dann auch mit Zelensky gesprochen und anderen. Und es war immer so eine große Dankbarkeit, dass das, was Deutschland für die Geflüchteten hier macht, wie viele wir aufgenommen haben, die Unterstützung. Und dann gab es ja auch die ersten Entscheidungen, auch Waffen zu liefern. Das hat das Parlament ja dann entschieden. Auch die Zeitenwende-Rede, das haben die alle wahrgenommen. Also es war schon ganz anders, als wir hier innenpolitisch eine Debatte hatten. Und das fand ich so interessant, dass man ja immer mit gemischten Gefühlen dann dahin fährt. Aber es war eine große Dankbarkeit.
Eine weitere Karriereplanung beschäftigt Sie nicht in Ihrem Alltag? Nö. Gar nicht?
Nee, ich würde das Amt gerne weitermachen. Es sieht im Moment nicht danach aus, wenn ich die Umfragen der SPD sehe, aber insofern wird man noch mal gucken. Ich bin da ganz entspannt. Oder ich fahre wieder ein bisschen Motorrad. Wieder Zeit.
Mal ganz unabhängig von Ihrer Person, wird es nicht auch mal Zeit für eine Frau im allerhöchsten Staatsamt?
Ja, also das habe ich ja schon häufiger geäußert. Ich glaube, das wäre mal nicht schlecht, wenn es auch dieses Amt mal eine Frau. Wir hatten jetzt eine Kanzlerin auch schon. Wir haben, ich bin die dritte Bundestagspräsidentin und wir hatten noch nie eine Bundespräsidentin. Also ich würde es gut finden, wenn es jetzt vielleicht in den nächsten Jahren mal klappt.
Könnten Sie das?
Das weiß ich nicht. Also da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Wirklich nicht.
Aber wenn Sie sagen, Frauen sollen sich nicht so an sich zweifeln, dann ist doch die, das weiß ich nicht, ob ich das könnte.
Ich weiß, also ich meine, ich fülle dieses Amt aus, das nächste Amt, das muss man auch wieder ausfüllen, je nachdem, welche Herausforderungen da sind. Aber erstens wird erst 27 entschieden und Sie wissen, wie die Bundesversammlung sich zusammensetzt mehrheitlich. Also ob das realistisch ist, weiß ich heute noch nicht. Also wir werden sicherlich alles dafür tun, dass es realistisch wird, aber das weiß man noch nicht, wie 27 nach den Landtagswahlen die eine Hälfte der Bundesversammlung über die Länder ja als Delegierte konzipiert ist und die andere Hälfte ist der Bundestag. Muss man sehen, ob es dann überhaupt dafür Mehrheiten gibt. Aber egal, wer die Mehrheit dann hat, ich würde mich trotzdem freuen, wenn es eine Frau wird.
Ist Bundespräsident eine komplexere Aufgabe als Bundestagspräsidentin?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde die Aufgabe, die ich jetzt habe, so schön, weil man hier im Haus, also man hat ja Gremien, die ich leite mit dem Ältestenrat, die Präsidiumssitzung. Ich habe hier viel zu organisieren. Ich habe eine Riesenverwaltung, habe ich ja schon erzählt, wo auch immer irgendwie was passiert. Ich arbeite hier gern noch in dieser politischen Arbeit, einfach im Parlament. Und ich glaube, das ist als Bundespräsident ist dieser Repräsentationsanteil, glaube ich, viel, viel höher als heute. Heute habe ich noch viel hier auch zu tun und zu organisieren, zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber es wäre eine andere Aufgabe, die man sicherlich dann auch zu bewältigen hat. Aber wie gesagt, 27 ist noch weit weg. Außerdem weiß man nie, wie die Mehrheiten 27 aussehen werden. Und Hauptsache, es wird eine Frau.
Wir müssen den Film dann nochmal angucken.
Ja, mal schauen.
Ja, vielen Dank, Frau Baas, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Einblicke. Und dann wünschen wir ein gutes Händchen bei weiteren Entscheidungen.
Ja, vielen Dank.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.